in dieser Haltung, die ich habe, wenn ich Menschen begegne, egal was sie jetzt angestellt haben, und sie in mir ihnen dürfen spüren, dass ich jemand bin, der ihnen interessiert ist. Ja, logisch, rotten Beschuldigten nicht unbedingt mit mir reden. Aber wenn es mir gelingt, in einer Einvernahme der Hörende werden, der zulässt, oder? Und nicht jemand mit 1000 Fragen bombardiert, sondern jemandem Raum geben, dass er sich kann erklären kann, wenn er das will. Er muss ja nichts sagen als Beschuldigter. Aber das merke ich immer wieder, wie mir das dann klingt.
Vis-à-vis. Bei uns erzählen die Menschen ihre Geschichte. Ein Podcast von RF Medien Schweiz. Herzlich, echt und ungeniert. Ein Staatsanwalt ist hart und unnahbar. Ist das auch ein Vorurteil, das in deinem Kopf umschwirrt, wenn du Staatsanwalt hörst? Ja, also ich hatte so eine Vorstellung oder einfach etwas in die Richtung. Aber egal, wie ich mir einen Staatsanwalt vorgestellt habe, einmal nicht so wie der Christoph Decker, mein Gast heute im Vis-à-vis. Schon im Vorgespräch ist er so entspannt und schreibt mit mir auf WhatsApp, als wäre er ein alter Bekannter. Und wo wir uns treffen, gibt es immer wieder etwas zum Lachen. Der Christoph Decker ist so lebensbejahend, positiv. Und ich habe mich gefragt, wie man das bleiben kann, wenn man seit Jahrzehnten jeden Tag mit so viel Schwerem konfrontiert ist. Eigentlich immer mit der dunkelsten Seite des Menschen. Er nimmt uns mit in seinen Alltag, aber auch in seine Vergangenheit, wo lange nicht alles nach Plan verlaufen ist. Schön bist du mit dabei bei dem Vis-à-vis. Ich bin Ruth Stutz. Ich freue mich mega, dass du da bist. Christoph Decker im Vis-à-vis besuchst du mich hier im Pfäffiken Zürich. Herzlich willkommen im Studio.
Ja, danke vielmals für die Einladung, Ruth. Ich freue mich auf das Gespräch. Ich bin gespannt, was uns herführt in den nächsten Minuten.
Ja, genau. Ich freue mich mega auf die Zeit. Und was ich mega lustig finde, du hast dich so vorgestellt bei mir quasi in diesem Vorgespräch, an der Sprachnachricht geschickt und du hast gesagt, weißt du, Ruth, ich bin eigentlich ein 0815-Kind. Das habe ich super gefunden. Erklär das mal.
Ja, also 0815-Kind, ich bin eigentlich nicht ein 0815-Kind, sondern es hat mit dem zu tun, dass ich mit Kaiserschnitt auf die Welt gekommen bin am 2. Januar 1965. Und zwar um 0815, das hat mir meine Mutter dann später mal erzählt. Und darum, irgendwann mal habe ich gedacht, bin ich jetzt eigentlich ein 0815-Kind oder nicht? Aber ich glaube, ich bin kein.
Ich denke es auch nicht. Aber es zeigt ein bisschen deinen Humor. Ich finde, du gehst recht entspannt und lustig durchs Leben, so wie ich dich wahrnehme, sehr, sehr fröhlich. Nimmst du dich auch so wahr? Oder
ja,
dein Leben?
Mal, ich denke schon. Also, ich schätze mich als sehr fröhlicher Mensch ein, der einfach auch das Positive von dieser Welt immer wieder sieht. Trotz natürlich meinem Beruf. Wegen dem hast du mich auch eingeladen.
Genau, ja.
Wenn wir über den noch reden. Nein, ich bin einfach grundsätzlich ein absolut fröhlicher Mensch. Ich sehe neben all dem Schwierigen, sehe ich vor allem das Schöne von dieser Welt, wie sie ist. Und ich glaube, wenn man mit einer gewisse Grundfröhlichkeit durchs Leben kann gehen, auch in schwierigen Situationen immer wieder denen begegnet, dann fällt es mir einfach viel leichter. Mhm. Und ich bin auch für manche Blödsinn immer wieder zu haben.
So gut. Weißt du, es ist so lustig, als ich meinen Arbeitskollegen gesagt habe oder daheim, ich gesagt habe, ich habe ein Gespräch heute mit einem Staatsanwalt, dann ist immer so, ui nein, und so, ui, gerade irgendwie Kleiderrichtung und so. Man hat dann gerade ein bisschen das Gefühl, ui, vielleicht habe ich auch etwas falsch gemacht. Das ist so nicht, du entsprichst so nicht dem Bild, das ich habe von einem Staatsanwalt. Optisch vielleicht schon eher. Aber auch da, eben, du bist so gelöst und ey, das ist wirklich extra manchmal. Oder erlebst du die Reaktion noch mehr, weißt du, wie jetzt da von mir, dass ich denke, hey, was, du bist ein Staatsanwalt. Du bist doch viel zu fröhlich.
Ja, also ich denke, es kommt halt darauf an, wie sich die Leute einen Staatsanwalt vorstellen. Die meisten Leute, außer die, die wirklich mit einem Staatsanwalt zu tun haben, weil sie irgendetwas angestellt haben, beschuldigte Personen sind in einem Strafverfahren oder als Opfer in einem Strafverfahren involviert sind, dann mit der Staatsanwältin oder mit dem Staatsanwalt in Kontakt kommen, stellen sich die Leute natürlich den Staatsanwalt oder auch eine Staatsanwältin so vor, wie man es halt im Fernsehen sieht. Gibt ja im deutschen Fernsehen, hat es, glaube ich, eine Sendung gegeben oder eine Serie, die hat der Staatsanwalt. Oder?
Genau, ja.
Und das klingt halt schon ein bisschen so, aber die meisten Leute haben eigentlich von außen betrachtet nicht so eine Vorstellung, was wir eigentlich den ganzen Tag durchmachen, wenn wir Strafverfahren führen.
Also da reden wir nachher auch noch ein bisschen drüber. Deine Eltern sind ja beide aus Deutschland, genau, da in die Schweiz gekommen. Du hast mir gesagt, sogar nur mit einem Koffer, gell, sind sie da hergekommen. Und du bist da in der Schweiz auf die Welt gekommen. Bist also eigentlich, hast du deutsche Wurzeln. Was merkst du noch so bei dir, was deutsch ist?
Also deutsch ist sicher, dass ich... Wenn ich denke, also für mich allein etwas zurechtlegen oder so, auch formulieren bei mir im Kopf, dann denke ich Hochdeutsch. Oder wenn ich für mich im Stillen bete oder auch laut für mich allein bete, im Tag hier so anfangen, dann bete ich auch Hochdeutsch. Mhm. Das ist spannend, ist mir das wieder mal aufgefallen. Oder auch wenn ich mit Arbeitskolleginnen oder so oder anderen Personen zu tun habe, die deutsche Wurzeln haben und Hochdeutsch reden, merke ich plötzlich, gehe ich in den hochdeutschen Dialekt rein und dann rede ich plötzlich Hochdeutsch und nicht mehr Schweizerdeutsch.
Gar nicht bewusst, das passiert einfach.
Passiert einfach, genau. Ja, das ist in mir drin, ja, genau. Und ja.
Spannend, he? Das ist einfach deine Herzenssprache.
Ist meine Herzenssprache, kann man so sagen, ja. Also die Muttersprache eigentlich, oder? Mhm. Und ja, wir haben jetzt nicht mehr viel Verwandte in Deutschland, die meisten sind verstorben. Ich habe noch einen guten Kontakt zu meinen zwei Cousins, die ich habe in Norddeutschland, einen von Berlin, der andere im Münsterland mit seiner Frau. So ab und zu chatten wir mal miteinander per WhatsApp. Oder vor zwei Jahren habe ich mir einen Traum erfüllt. Ich habe lange Ferien gehabt, weil ich schon bereits 30 Jahre im Kanton gearbeitet habe. Und dann bin ich zwei Wochen lang von Hamburg über Cuxhaven, Bremerhaven, heimgefahren mit dem Velo.
Du bist sowieso ein leidenschaftlicher Velofahrer, gell?
Ja, bin ich. Also ich bin gerne mit dem Velo unterwegs. Velo ist für mich einerseits ein wunderbares Fortbewegungsmittel, wenn ich zur Arbeit gehe. Also ich gehe eigentlich immer mit dem Velo arbeiten, egal ob es regnet oder schneit oder schön Wetter ist. Und ich fahre auch in der Freizeit mega gerne Velo, schon eigentlich seit Kind her. Hm. Seitdem ich mit dem Velo in die Schule fahren, hat sich der Virus in mir eingeschlichen. Ich bin sogar nachher im Militär, das gibt es heute nicht mehr, Radfahrer gewesen. Und
lustig,
durch den Velo habe ich
gibt.
Meinen Dienst abverdient, oder?
Genau. Gut. Ja, und du hast ja als Jugendlicher hast du riesen Distanzen zurückgelegt. Also, was hast du mir jetzt geschrieben? Ihr seid über alle Alpenpässe auf Monte Carlo einfach so drauf los. Also einfach, hast du das Gefühl, jetzt nicht mega Vorbereitung oder so?
Ja, ich hatte einen Jugendfreund, also eigentlich zwei Jugendfreunde. Der eine ist dann leider gestorben, der Bruder von Thomas Andreas vor vielen Jahren bei einem Schwimmunfall. Und ja, wir haben angefangen, Velotouren zu machen und haben auch gedacht, wo fahren wir jetzt her? Und dann das erste Mal sind wir irgendwie einfach mal in die Westschweiz gefahren, 300 Kilometer, so halb ins Wallis rauf. Und dann haben wir gefunden, jetzt könnten wir mal auf Paris fahren in zwei Tagen. Dann haben wir das gemacht. Und
ich
dann,
wäre nie auf die Idee.
Auf die Spitze haben wir entrieben, dass wir gesagt haben, jetzt fahren wir mal über all die alten Pässe rein. Darum schaue ich heute noch gerne Tour de France, oder? Eigentlich nur wegen dem, weil wir irgendwann mal über einen Pass fahren, wo ich gesagt habe, ah, da bin ich schon drüber gefahren.
Also du bist auch sportlich. Genau. Also bis heute nehme ich an, wenn du immer noch so gerne auf dem Velo hockst.
Ja, sagen wir so, ich bin immer noch Sport. Ich bewege mich mega gern. Also, ja, mache ich wirklich sehr gerne. Ich bin gerne von außen, bin gerne in der Natur, zu Fuß, wenn ich mit meinem Freund immer wieder pilgern seit ein paar Jahren, dass wir zu Fuß unterwegs sind oder halt auf dem Velo gerne unterwegs bin. Ich habe mit meiner Frau Velotouren schon gemacht, habe mit dem Kind auch schon Velotouren gemacht in der Schweiz.
Hm.
Genau.
Es ist jetzt noch erstaunlich, dass du nicht mit dem Velo daher gefahren bist. Das hätte ich jetzt schon noch erwartet.
Nein, habe ich jetzt nicht gemacht. Sonst wäre ich glaube nicht mehr nachgekommen bei dem Wetter heute.
Ja, okay, ja, das ist ein Argument. Genau, komm, wir schauen noch kurz auf deine Kindheit. Also eigentlich hast du mega eine gute Kindheit erlebt, so wie ich das jetzt verstanden habe. Aber in der Schule immer ein bisschen, kann ich mir nicht vorstellen, so ein Reis, wie du heute bist. Gut, ich bin jetzt auch nicht die Grösste, für mich sind die Leute noch schnell gross. Aber du bist ganz ein Kleiner gewesen und es war auch noch schwierig in der Schule, gell?
Ja, genau. Ich bin ja früh im Jahr geboren, also viel vor mir kann man nicht mehr geboren sein in diesem Jahr, oder? Ausser man hat am 1. Januar Geburtstag. Aber damals ist der Schulwechsel noch der Stichtag Ende Dezember gewesen. Und aus irgendwelchen Gründen, die ich heute nicht mehr weiss, bin ich dann mit den 64er-Jahrgängen in die Schule gekommen. Bin aber jetzt ein kleiner Furz gewesen, an einem Kinski und dann an der Schule. Und das war am Anfang nicht immer einfach lustig gewesen, weil ich bin halt immer der Jüngste und auch eben nicht gerade der Größte.
Mhm.
Und das hat dann manchmal auch ein Problem gegeben, dass sie mich halt geneckt haben und piesackt haben. Und das ist, hat sich dann sogar so weit übertragen, dass so ein Lehrer, den ich hatte in der Primarschule, mich auch nicht unbedingt hat mögen. Ich weiss zwar gar nicht warum. Und dann haben meine Eltern dann geschaut, dass ich dann die Klasse wechseln kann. Und von dort her ist es eigentlich dann viel besser gegangen, genau.
Mhm. Ja. Aber hast du das Gefühl, das ist etwas, was dich bis heute noch prägt? Weißt du, das gehört mir ja manchmal schon, dass so Sachen in der Kindheit einem doch noch recht lange beschäftigen können, auch unterbewusst.
Also ich glaube nicht, dass es mich jetzt geprägt hat, dass mich das heute noch begleitet und stresst. Ich bin heute ein bisschen grösser. Ich habe dann plötzlich in der Bezirk schon einen Schub gemacht. Am Anfang bin ich auch noch einer der Kleinsten gewesen. Am Schluss bin ich der Zweitgrösste gewesen.
Das ist also wahnsinnig,
oder? Von den Zentimeter her. Vielleicht vom Charakter nicht immer unbedingt. Aber ja, egal. Und nein, also ich glaube, wenn es mich prägt, dann ist es halt etwas, was mich in meinem Beruf prägt, dass ich das Auge drauf habe, mich auch für die Leute einsetzen, gerade als Staatsanwalt im Strafverfahren, wo es ja auch vor allem um Beschuldigte geht, wo wir bestraft werden, wenn es dann eine strafbare Handlung begangen hat, die man dann anweisen kann. Aber auch immer den Blick aufs Opfer haben, oder? Also ich schaue auch, den Blick eigentlich immer schon in meinem Leben gehabt auf die Schwachen, oder? Also, ja, dass denen auch gut geht, wenn mal jemand wirklich, ja, benachteiligt wird und es in ihren Möglichkeiten liegt, dass ich mich dann da den Finger drauf habe und kann schauen kann. Hat vielleicht mit dem zu tun, dass ich das früher anders erlebt habe, weiss ich jetzt
das
nicht so genau.
Ich nicht,
aber ich glaube, es hat mich einfach auch geprägt. Also auch mein Gerechtigkeitssinn, den ich habe, für Menschen, die im Leben stehen, mich für sie einzusetzen.
Du hast jetzt vorher mal erwähnt, dass du bettest auf Hochdeutsch. Spannend finde ich, du bist eigentlich nicht so aufgewachsen. Also ich glaube, so wie ich das verstanden habe, hat es nicht so eine riesen Rolle gespielt. Stimmt das?
Nein, eigentlich nicht. Also, lustig war, dass, wo wir auf Wittlisbach gezogen sind, da bin ich glaube ich bei 4 gewesen, sind wir in ein Haus oder einen Block gezogen, wo dann eine Familie gewohnt hat. Und die sind in der Kirche Wittlisbach engagiert gewesen. Und dann haben dann meinen Vater mal gefragt, du willst nicht auch die Sonntagsschule mitmachen, was er dann gemacht hat. Und wir sind dann auch zur Sonntagsschule gegangen. Und, aber das ist eigentlich nicht so fest an mir haften geblieben, sondern eigentlich erst dann in der Bezirksschule haben wir einen neuen Pfarrer bekommen bei uns in der Gemeinde. Und dann hat er so eine Jugendarbeit, Sefi ins Leben wieder gerufen. Und ist dann uns auch angegangen. Und interessanterweise, wenn ich jetzt da bei Live-Channel ja rede, kann ich die Anekdote kurz erzählen. Es hat ja früher ein Radio Monte Carlo gegeben, ich glaube ERF hat das auch geheißen, ich kann mich nicht mehr so genau erinnern. Und die haben einen Jugendarbeiter gehabt. Und der hat uns dann aufgesucht, weil wir unsere Adresse an einem Anlass, den sie mal gegeben hat, dann hinterlassen haben. Und dann ist er zu uns gekommen und hat mit uns auf dem Radio, auf Mittelwellen ist das, glaube ich, oder Kurzwellen, weiss jetzt auch nicht mehr, hat gesagt, da gibt's ein christliches Radio, wenn ihr mal christliche Musik hören wollt, dann,
ja,
da hat's das da, oder? Und dann haben wir dann auch, das war so ein Projekt gewesen, Jugendarbeit, einen Jugendraum aufbauen mit der Jugendgruppe. Und dort bin ich eigentlich so ein bisschen dazugekommen, zu den Kirchen mitzuarbeiten.
Ach so.
Und aber, erst so.
Es hat aber auch noch mal einen Anlass gegeben, wo du lange in Amerika warst als Junge, gell, und zurückgekommen bist. Und dann hast du auch noch mal mit einem Pfarrer wie eine Verbindung aufgebaut, gell?
Genau, also wir hatten einen anderen Pfarrer gehabt, Ottmar Meier, der dann in die Gemeinde gekommen ist. Das ist auch so 1981 ist, glaube ich, auf Wittlisbach gekommen. Und dann bin ich mit 85 nach der Kante bin ich auf Amerika und ich hatte zu ihm einen losen Kontakt gehabt, wie er mal ab und zu in den Kirche gegangen ist. Und dann habe ich gewusst, dass er mal Missionar war mit seiner Frau in den USA, in den Staaten. Und dann habe ich ihn gefragt, was man denn so für Tipps hat. Und dann bin ich dann auf Amerika. Und als ich zurückgekommen bin nach 8 Wochen, hat er mich dann gefragt, wie es war. Und dann ist der Kontakt einfach entstanden mit seiner Frau, mit seiner Familie, mit seinen Kindern. Und ist dann so wie mein Mentor geworden. Auch während meinem Studium. Und auch als ich meine Frau kennengelernt habe, ist es eine eng befreundete Familie gewesen, ist leider verstorben. Hat früher als Elektriker gearbeitet, hat Asbest eingeatmet, hat dann Krebs gehabt und ist dann gestorben. Leider. Aber hat uns noch getraut, 1994. Und dann bin ich eigentlich in die Arbeit reingekommen, weil er hat dann als Pfarrer hat er müssen noch ein Studium nachmachen, weil er in die Grigiona in Basel hat er die Ausbildung gemacht und dann, als er gefahren wurde, hat er gesagt, ja, wir müssen da noch 2 Studiengänge machen in der Uni Zürich. Und dann hat er mich gefragt, würdest du denn nicht gerne mal einen Abendgottesdienst machen für Jugendliche mit einem anderen Kollegen zusammen? Und ich habe dann dort ja gesagt. Und das hat eigentlich dann hat meine Arbeit in der Kirche gemeint, Mitte 80er Jahre eigentlich angefangen.
Und bis heute bist du engagiert in der Kirche, gell? Hey, aber weißt du, ich finde, das ist ja Kirche. Und das klingt jetzt so ein bisschen nach einem Job und so. Aber was hat dein Herz berührt? Also weißt du, wo hat es angefangen? Glauben ist ja mehr wie Kirche. Also wann hat das irgendwie angefangen, dass du wie das Gefühl hast, hey, da gibt es einen Gott vielleicht, da gibt es einen Jesus? Oder hast du die Gedanken überhaupt gehabt?
Also ich bin nicht so der Christ, der gesagt hat, ich bin am 25. Oktober 1985 habe ich das Erlebnis gehabt und bin dann quasi berührt worden von Gott und seither stehe ich im Glauben. Ich bin nicht so. Nein, ich habe schon als Kind, das weiss ich noch, habe ich immer gebetet für mich zu Hause, also nicht meine Eltern, nicht, aber einfach im Bett, so am Abend. Irgendwann hat das angefangen. Vielleicht, wir haben früher noch Religionsunterricht gehabt, ist natürlich noch obligatorisch gewesen in den 70er Jahren vom letzten Jahr. 1000 könnte man fast sagen. Mhm. Das gibt es heute ja alles nicht mehr so, wie es früher war. Und ich glaube, dort hat man auch gewusst, es gibt einen Gott und so. Man geht in die Sonntagsschule, hört all die Geschichten und so. Und dann habe ich mal angefangen und ich weiss noch, irgendwann weiss ich, habe ich gemerkt, ja, wenn es dich gibt, Jesus, dann bete ich jetzt auch zu dir. Und das hat so bei mir einfach so eine Lebensschnur gegeben, eine Prägung in meinem Leben hinein, mit verschiedenen Erlebnissen, die ich hatte, auch durch mein Engagement in der Kirche. Und dann ist das eigentlich gewachsen, ja. Also auch mit Kollegen, mit Freunden zusammen, die sich austauschen hat, die jetzt in der Kirche mehr engagiert sind. Und eigentlich entscheidend, würde ich sagen, für mich ist es, dass ein guter Freund von mir, der Marc Felix, mit dem ich auch pilgert ab und zu, dass er 1990 einen Gottesdienst vor dem damals noch jungen ICF Zürich Friedrichsbach gebracht hat und gesagt, wir wollen doch da auch so einen Abendgottesdienst machen mit zeitgenössischen Lobpreislieder, oder? Wie man sie halt so gesungen hat in den 80er, 90er,
Anfang 90er. Also Lieder, wo man Gott anbetet.
Ja, wo man Gott anbetet. Und dort bin ich auch dazu gekommen, habe ich vorher schon Gottesdienst auch gemacht, die Abendgottesdienst, und habe auch gemerkt, dass mir die Beziehung zu Gott immer tiefer reingeht, also auch schon während dem Studium dann, mich immer mehr geprägt hat. Ja, und dann, durch das ist eigentlich mein Glaube immer mehr vertieft worden und gewachsen, immer mehr Wurzeln gegangen in die Tiefe rein, die mich immer mehr zu Gott hergeführt haben und mein Leben prägt haben, einfach in meinem Alltag rein. Auch letztendlich in der Beziehung dann mit meiner Frau, ja.
Und du bist ja ganz ein Gescheiter, muss man sagen, an dieser Stelle. Du bist wahrscheinlich so einer, wo ich immer gedacht habe, früher, oh, leck, wie kann man so viel wissen und so gut sein in der Schule? Nein. Also auf jeden Fall, du hast ja Bezirksschule gemacht, hast du schon gesagt, dann bist du Akanti. Und dann hast du dich entschieden, dass du möchtest Geschichte studieren, 3 Semester und so als Nebenfach hast du Bundes- und Staatsrecht noch gehabt. Und das hat dir aber noch schlussendlich den Ärmel hineingezogen. Du hast gefunden, nein, 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 also jetzt, ich mache Jus, Rechtswissenschaften, das ist es. Warum ist es das gewesen?
Geschichte habe ich eigentlich studieren, weil ich einen mega coolen Geschichtslehrer hatte und dachte, was mache ich jetzt nach der Kanti und nach dem Militär, wo ich in der RS bin, 17 Wochen, und ich habe mich dann entschieden, ich will Geschichte studieren, viel Eis machen, ohne eigentlich schon genaue Ziele zu haben, was ich eigentlich mit dem nachher will, oder? Und habe gefunden, aber ja, so Staatsrecht interessiert mich eben auch noch, habe das dann gemacht und kleine Latinum nachgeholt, und dann habe ich eigentlich wie gemerkt, ja gut, was mache ich denn jetzt nachher mit dem, oder? Und habe dann wie gemerkt, nein, ich will gleich ganz Jus studieren. Vielleicht auch durch Kolleginnen und Kollegen, die auch schon Jus studiert haben, hat es mir dann dort den Ärmel eingenommen und gesagt, komm, da hast du nachher mehr Möglichkeiten, und habe dann mich entschieden, das Studium dann weiterzuführen.
Und das ist ein richtig langes, intensives Studium. Also wie lange hast du studiert?
Ja, es ist doch so, damals, heute läuft das ja ganz anders. Du hast ja früher einfach das Lizenziat gemacht, dann hast du Zwischenprüfungen gehabt nach 3 Semestern. Und am Schluss vom Studium für das Lizenziat hast du 2 schriftliche Prüfungen müssen machen in einem Fach, wo du hast selber wählen können, aus dem Privat- oder Öffentlichrecht. Dann hat es noch 2 mündliche Prüfungen gegeben, wo dann mehrere Fächer geprüft worden sind. Und das ist die erste schriftliche Prüfung müssen machen, dann die 2. schriftliche, und dann bist du in den mündlichen Block hineingekommen. Mhm. Und ich habe dann die erste schriftliche Prüfung gemacht in Rechtsgeschichte, da habe ich dann bestanden. Und dann ist Öffrecht dran gekommen, öffentliches Recht, und dort bin ich dann durchgefallen beim ersten Mal. Bin nicht alleine gewesen, es gibt immer einige, die das halt nicht bestehen. Und dann habe ich gewusst, es ist noch eine Chance. Und dann habe ich noch mal gelehrt und gelehrt und gelehrt. Für die 2. Prüfung dann gegangen im Frühling 1992. Und dann habe ich nicht bestanden. Bin ich durchgefallen. Das heisst, das Studium ist, nachdem ich im 86 angefangen habe, im Sommer 1992 zu Ende gewesen, ohne dass ich einen Abschluss gehabt habe.
Und du hast keine Chance mehr nachher?
Ja, du hast damals die Regel gewesen, dass du eigentlich dann nicht an einem Unterort erst nochmal anfangen konntest. Und ich habe gewusst, jetzt ist es auch gelaufen. Und ich habe so wie gemerkt, es sind so 2 Sachen gewesen. Auf der einen Seite natürlich, hey, mach ich jetzt, oder? Und ich weiss noch, wo ich dann, damals hast du das schriftlich mitbekommen. Und ich gewusst hatte, an dem und dem Tag kommt der Brief. Und wenn es ein Einschreiben ist, dann weisst du, es ist nicht bestanden. An dem Tag hat dort noch meine, die hat doch noch zuhause gewohnt. Und da habe ich gehört, wie unter den Böschler geläutet hat. Und ich wusste, es gibt ein Einschreiben. Ich musste also nicht mal runtergehen. Ich habe eigentlich schon gewusst, hast du nicht verstanden.
Scheibe. Und dann stehst du, hast 6 Jahre alles gegeben, oder? Studiert. Und dann bist du vor dem aus, hast bist du in eine Lebenskrise gefallen oder halb depressiv geworden? Oder was hat sie dir ausgelöst? Oder bist du auch dort so Stehaufmännchen gewesen und geht wieder alles gut?
Nein, das natürlich nicht. Also ich habe mich geschämt. Du bestehst das Lizenziat nicht und ja, und dann fragen die Leute, und wie läuft es mit dem Studium? Und dann sage ich, nein, ich habe es nicht bestanden, ich bin durchgefallen, das ist fertig, oder? Also, das hat schon die Seite schon auch gehabt in mir, ganz am Anfang. Und ich merke, ja, also, ich mag eigentlich gar nicht darüber reden. Und ja, ich habe mich auch geschämt, weil ich versagt habe. Jetzt hast du so lange studiert und hast aus irgendeinem Grund nicht geschafft, oder? Wie blöd bin ich eigentlich, oder? Ich bin nicht so ein Gescheiter, wie du jetzt das Gefühl hast vorher.
Ich glaube schon.
Die Einleitung zu dieser Frage, oder zu dem Thema. Yeah. Und auf der anderen Seite ist es so, dass ich bin dann zu dem Dozent gegangen, zu dem Professor, der die Prüfung abgenommen hat. Also ich hatte die Zeit genug. Man sieht immer leid da, oder? Man lässt ja nicht einen gerne durchfallen. Und ich habe dann gemerkt, ich bin noch schlechter gewesen beim ersten Mal, oder? Und ich weiss, ich bin dann aus dem Gebäude rausgelaufen in Zürich, aus dem Seminargebäude für JUS und bin runtergelaufen Richtung Zürich runter und habe dann sogar gesagt, so, jetzt bist du dran. Ich habe jetzt meinen Teil gemacht, ich weiss jetzt nicht weiter, jetzt wollen wir doch mal schauen, was du mit mir vorhast. Und ich habe dann so wie gemerkt, ein Zeitchen später, dass Gott mir so wie einen Nagel rausgezogen hat aus einer Wand. Hast du vielleicht auch schon gehabt, probierst etwas neu mit einzudrücken.
Und es geht einfach
nicht. Ja. Und eigentlich habe ich das Gefühl, so im Nachhinein, schon während dem ganzen Jus-Studium gehabt. Eigentlich passt das nicht so richtig zu dir rein. Oder? Aber du machst es halt einfach und dann zieht da einfach einer den Nagel raus und dann schaust du den Nagel an und denkst, gut, was läuft jetzt? Oder? Ja. Und dann ist es so gewesen, dass ich nach dem Studium, das fertig war, ich habe in einem Chor gesungen, zusammen mit meiner Frau, wo eine Kollegin von mir bei einem Anwaltsbüro gearbeitet hat und sie hat gesagt, du Christoph, du bist jetzt durchgefallen. Wir suchen jemanden, der eine Mutterschaftsvertretung macht für 4 Monate im Mietenverband Aargau, der bei einem Anwaltsbüro unterbracht war. Und da habe ich ihr gesagt, du, ja, aber du weißt schon, ich bin durchgefallen. Dann sagt sie, ja, das weiss mein Chef schon, aber er hat gefunden, du musst einfach im Mietrecht gut sein, das lange dem hättest du Interesse. Und dann habe ich dann zugesagt. Und das war so mein eigener Standbein gewesen, dann im Sommer.
Es ist wie ein Türchen aufgegangen plötzlich,
ist oder? Eigentlich unerwartet, ein kleines Türchen aufgegangen, eigentlich das erste Türchen. Und dann habe ich parallel dazu habe ich noch in Drogenforum Aargau gearbeitet. Das war ein Verein, der sich dazu mal eingesetzt hat, so Ende 80er, Anfang 90er Jahre, im Zusammenhang mit dieser schwierigen Situation in Zürich, Platzspitz, Letten, Drogensüchtige, die zurückgebracht wurden in ihre Kantone, auch in Aargau, wo man dann sich diesen Leuten angenommen hat und geschaut hat, was kommt mit denen, wie kommen die irgendwie...
Also das ist eher etwas Soziales?
Das war eher etwas Soziales. Ja. Und dort habe ich als Sekretär einfach gearbeitet. Und über diese Kontakte habe ich noch gefunden, ich mache doch jetzt ein Praktikum, vielleicht möchte ich eine soziale Arbeit studieren in Luzern. Das war dann so ein bisschen mein Fokus, den ich dann im Sommer hatte. Und habe dann ein Praktikum gemacht im Effingerhort im Kanton Aargau bei Holdenbank. Das war damals eine Klinik für alkoholkranke Männer. Heute ist es eine Einrichtung, die sich für Menschen einsetzt und auch beherbergt mit verschiedensten Suchtproblematiken, Männer und Frauen. Und hat dann dort gearbeitet, genau. 4 Monate, jedes Mal 4 Monate.
Okay, und dann hast du wieder ein Telefon bekommen, gell? Also vom plötzlichen Anfrage, ob du stellvertretender Bezirksamann, ist das richtig?
Nein, das ist so nicht richtig. Eine Studienkollegin von mir, die hat ein Praktikum gemacht auf dem Bezirksamt in Baden, wo man mir auch studiert hat und ihre damalige Freund auch. Die haben beide per Zufall am gleichen Ort ein Praktikum machen können. Und sie hat mir dann gesagt, du Christoph, im April 1993 war das, wir suchen einen Sachbearbeiter, für wo Strafen fahren. Sachbearbeiter arbeiten.
Das war vorher noch, gewesen,
und
ja, genau.
Und dann habe ich mir das überlegt und dann sagt sie, ja, weißt, müsstest du aber relativ rassig entscheiden, weil die Bewerbungsfrist ist schon abgelaufen, aber ich habe meinem Chef schon von dir erzählt und ich finde, du bist so ein guter Typ. Hat sie mir gesagt, nicht ich. Und dann habe ich mich dann wirklich beworben und gesagt, gut, also jetzt schauen wir mal, was da läuft. Oder? Ich habe einerseits schon eine Aufnahmeprüfung gemacht bei der Schule für Soziale Arbeit in Luzern. Und dann habe ich mich aber auch noch zu Baden beworben und dann habe ich zu Baden zuerst eine Zusage bekommen. Ich hätte nachher auch sogar eine Prüfung bestanden für das Studium in Luzern. Aber dann habe ich entschieden, gut, dann gehe ich jetzt auf Baden, ist Strafverfolgung.
Also das war immer spannend. Eben, das hätte ich schon immer dann doch gehabt. Also ganz falsch war ja das Studium nicht gewesen, oder? Wie du jetzt vorher gesagt hast. Das ganze Recht, das das hat dich schon auch irgendwie
gepackt. Nein, offensichtlich ja nicht, oder? Weil ich habe mich aus immer Grund entschieden, jetzt mache ich das, probiere es mal aus. Dann habe ich auch mal einen Beruf, verdiene Geld. Das war auch mal etwas gewesen. Mit 27 endlich mal noch mal einen guten Job zu haben, neben all den Nebenjobs, die ich früher gemacht habe. Und dann bin ich auf Baden gekommen und habe dann auf dem Bezirksamt verschaffen als Sachbearbeiter, also eigentlich als linke und rechte Hand vom stellvertretenden Bezirksamt von Baden.
Ja, und Christoph, ich fasse jetzt den besonderen Werdegang von dir jetzt ein bisschen zusammen. Da ist ja wirklich sehr viel Besonderes gelaufen, wenn man das so sagen. Also, wie das alles gekommen ist. Später ist dir vorgeschlagen worden, dass du für den Bezirksamtmann sollst kandidieren. Du hast das gemacht und bist nachher in der ersten Runde gewählt worden. Wie das alles gelaufen ist, das ist schon ein Wunder gewesen für dich. Und nachher im 2011 wirst du von dieser Position aus befördert zum Staatsanwalt. Eine Aufgabe, die du heute richtig, richtig gern machst, gell?
Ich mache das richtig, richtig, richtig gern.
Sehr schön. Ja, weißt du, weil, ja, man merkt, da ist wirklich dein Herz drin, auch was ich vorher von dir gehört habe. Ich kann mir das so nicht vorstellen. Es wirkt für mich sehr, weißt du, so kühl und, ja, genau, also nicht so, halt sehr etwas Herz, so habe ich das Gefühl. Wenn ich dich erlebe, finde ich, hast du sehr etwas Feines, Weiches auch, also schön, weißt du, so, nicht irgendwie hart. Aber wie ist denn der Job vom Staatsanwalt? Wie muss ich mir das vorstellen? Also jetzt nicht unbedingt Papierarbeit oder so, aber...
Ja, natürlich, also ja, unsere Arbeit ist natürlich extrem vielfältig. Oder? Gut, ganz klar im Strafverfahren rein, das heisst, ich kann eigentlich den ganzen Tag nur mit den negativen Seiten unserer Gesellschaft zu tun.
Eben.
So willst, oder?
Ja, genau.
Ja, weil Strafverfahren führen heisst, man führt ein Strafverfahren gegen eine Person, die beschuldigt wird oder verdächtigt wird, eine strafbare Handlung begangen zu haben. Und das ist natürlich das ganze Sammelsurium an Straftatbeständen, die sich da natürlich dann auftun. Also einerseits Delikt gegen Leib und Leben, angefangen bei einer Tätigkeit, einfache Körperverletzung, bis hin zu schweren Körperverletzungen und Tötungsdelikt. Mhm. Dann Vermögensdelikt, Diebstahl, Betrug, Veruntreuung und so weiter.
Also alles Schlimme, wo wir Menschen dazu fähig sind, oder? Das liest du den ganzen Tag.
Das liest ich den ganzen Sexualdelikt, häusliche Gewalt, Delikt gegen Kind und so weiter und so fort. Und was ist jetzt unsere Aufgabe? Die Polizei führt das Vorverfahren mit dem polizeilichen Ermittlungsverfahren, bringt dann die Akten zu uns, die werden uns überwiesen und wir müssen dann gestützt auf die Akten entscheiden, wie gehen wir jetzt weiter vor. Langen die Beweismittel, die wir haben von der Polizei, dass wir jetzt das Strafverfahren können beenden können. Und dann habe ich ganz viel natürlich Aktenstudien, die ich mache. Es kann aber auch sein, dass das Delikt natürlich schwerwiegender ist. Das heisst, die Polizei, zum Beispiel mit einem Sexualdelikt, eine Frau geht auf die Polizei, sagt, ich bin vergewaltigt worden in der Ehe oder auch vielleicht durch einen Kollegen, die Person, macht eine Anzeige bei der Polizei, dann nimmt die Polizei sofort mit uns Kontakt auf und sagt, wir haben da eine Meldung gehabt, weil dann müssen wir Zwangsmassnahmen erlassen. Beispielsweise anordnen, dass man die Frau körperlich untersucht. Wir wissen vielleicht, wer beschuldigt wird. Wir machen dort eine Hausdurchsuchung an. Wir ordnen, dass die Polizei festgenommen wird. Jetzt kann die Polizei selber entscheiden. Aber in solchen Fällen läuten sie auseinander. Dann machen wir das miteinander ab, wie wir jetzt weiter vorgehen. Wir halten die Person an. Man durchsucht beispielsweise ihre Wohnung nach Beweismitteln.
Bist du dann auch vor Ort?
Nein,
oder
dann, bin ich nicht vor Ort.
Okay.
Das läuft in der Regel am Tag telefonisch. Wenn ich Pickendienst habe, dann bin ich zuständig. Von morgen um 8 Uhr bis am Abend um 5 Uhr, ganze Woche. Oder in der Nacht oder am Wochenende sind wir eingeteilt. Und nachher tue ich dann beispielsweise entscheiden, dass man die Person in Haft nimmt. Über längere Zeit, dann muss ich einen Antrag stellen als Zwangsmassnahmengericht. Das heisst, die Person wird mir zugeführt, dann muss ich die Person befragen. Muss ihr eröffnen, was es geht. Je nachdem, was die Polizei schon für Einvernahmen gemacht hat, tue ich dann die Person selber nochmal detailliert befragen. Je nachdem kann ich auch mit dem Opfer reden, es einvernehmen. Opfer hat das Recht, durch eine gleichgeschlechtliche Person befragt zu werden, aber aufgrund von meiner Spezialausbildung, die ich habe, gibt es immer auch Frauen, Staatsanwältinnen, die sagen, es ist gut, wenn der Herr Decker die Befragung durchführt.
Mhm.
Genau, und dann wird das Verfahren weitergeführt. Und am Schluss kommen wir zu einem Ergebnis, wo es dann heisst, gut, lange die Beweismittel, um ein Urteil zu fällen. Im Strafverfahren, durch bei einer Vergewaltigung nicht, weil der Strafrahmen dort viel höher ist. Und dann entscheiden wir sich, gut, ich lage das an vom Gericht. Und bei einer Vergewaltigung, jetzt, wenn wir beim Beispiel bleiben wollen, dann ist die Mindeststrafe halt schon so hoch, dass wir vor Gericht auftreten müssen. Und dann plädiere ich vor Gericht. Also so richtig. Ich vertrete dann vor Gericht die Anklage, sage etwas zum Sachverhalt, zu der Beweislage, zu der rechtlichen Qualifikation, zur Strafzumessung. Und dann kann natürlich die Verteidigung und auch die Anwältin vom Opfer dann auch das Plädoyer halten und gestützt auf alle Akten, gestützt auf das, was wir vor Gericht dann noch äussert, wird dann ein Urteil gefällt oder allenfalls erfolgt ein Freispruch, wenn das Gericht der Meinung ist, dass die Tat dieser Person nicht rechtsgenüglich, wie man so schön sagt, kann angewiesen
werden. Also sehr viel Verantwortung, die du da hast, oder? Die du da musst wahrnehmen, wo ja auch entscheidet über eine Person, oder? Wie jetzt weiter mit ihr umgegangen ist, ob sie muss, wie lange sie muss ins Gefängnis und so weiter, oder?
Genau, also ja. Die Verantwortung, die wir haben, ist sehr gross. Mhm. Klar, es stirbt jetzt gerade noch jemand, wenn wir jetzt jemanden in Haft nehmen oder so, aber die Verantwortung ist halt gross, weil wir natürlich den Staat vertreten im Rahmen unserer Gesellschaft und dafür schaut, dass Recht und Ordnung kann geschehen. Natürlich die Polizei natürlich an der Front, die für uns ganz ein wichtiger Mitarbeiter ist. Also ohne Polizei könnten wir unsere Arbeit selbstverständlich nicht machen. Aber ja, letztendlich kann es dann auch jedem Staatsanwalt, jeder Staatsanwältin, wie ich ein Verfahren führe.
Mhm.
Und gibst natürlich auch deinen Fingerabdruck drin, oder?
Ja, klar.
Was untersuche ich jetzt noch, was untersuche ich nicht, was mache ich, oder?
Hast du nicht den Glauben so ein bisschen an die Menschheit verloren? Weißt du, so, dass du denkst, hey, nein, also jeden Tag siehst du immer das Schlimmste, was man machen kann. Also, oder das Positive. Nein, das hast du ja nicht verloren. Das sehe ich dir ja an. Aber ja. Wie glaubst du weiterhin an das Gute im Mensch? Wenn du das machst.
Also ich glaube, der Teil, den wir vor unserer Gesellschaft sehen, ist ja ganz ein kleiner Teil. Und Gott sei Dank, das ist ja, wenn ich mit anderen Menschen rede, eben jetzt du mit mir gerade, wo jetzt von Strafverfolgung nicht so eine Berührung kennt wie ich jetzt. Der grösste Teil hat ja nichts mit dem Strafverfahren zu tun oder mit meiner Thematik, die ich jetzt in meinem Beruf deren anlebe und deren angehe. Und darum habe ich auch den Glauben als positiv, als schöner von unserer Gesellschaft nicht verloren, weil es gibt so viel Schönes im Leben, auch mit anderen Menschen, die ich teile, wo ich das vor allem im Blick kann. Aber natürlich sehe ich in meinem Beruf halt auch all das Schwierige und das Traurige, was es natürlich auch gibt. Ich will ja nicht nur jetzt, wie dem Beispiel, das ich vorher ausgeführt habe, mit dieser Thematik konfrontiert, sondern halt auch mit Todesfällen, die passieren. Wir rücken ja auch aus bei ungewöhnlichen Todesfällen, bei unbeachteten Todesfällen, wenn ein Tötungsdelikt passiert, wenn ein Verkehrsunfall passiert, wo Menschen sterben, wo jemand Suizid begeht.
Mhm.
Oder letztendlich halt der natürliche Tod festgestellt wird, wenn eine Person alleine stirbt, zuhause, halt einfach unbeobachtet, ob man dann mit der Gerichtsmedizinerin, Gerichtsmediziner und der Polizei feststellt, das ist ein natürlicher Tod.
Also da bist du auch vor Ort?
Da bin ich vor Ort.
Ah, das siehst du doch alles
auch. Dann rücken wir aus, dann bekomme ich ein Telefon über, auch mitten in der Nacht. Jetzt gerade im letzten Picke, wo ich hatte, nach der Ostern hatte ich 4 Todesfälle am Wochenende, wo du natürlich dann mit verschiedensten Situationen in Kontakt, in Berührung kommst. Wenn die Person die heim stirbt, Familienangehörige dann dazukommen, ist es natürlich nochmal etwas anderes, als wenn irgendwo, jetzt hat ein Verkehrsunfall passiert, wo jemand auf einer Straße stirbt oder sonst irgendwo stirbt in der Öffentlichkeit, wo die Angehörigen nicht da sind. Aber ja, dann rücken wir aus vor Ort. Und dann bist
also du hast das nicht nur auf Papier, du bist wirklich auch vor Ort mitten drin.
Dann bist du vor Ort, bist Verfahrensleiter, wenn jemand einen Suizid begeht oder unter den Zug geht, dann sind wir vor Ort.
Also da hast du auch schon ganz viel gesehen, wo du irgendwie musst verarbeiten, oder?
Ja, also ich würde sagen, in den 30 Jahren, wo ich das gemacht habe, habe ich schon wirklich sehr vieles gesehen. Ich denke dann einmal immer, ich glaube, das ist es jetzt gewesen. Und dann merke ich, dann kommst du wieder eine neue Lebenssituation her oder halt eine Situation, wo jemand verstorben ist, wo man sagt, ja, das ist jetzt nochmal etwas oben drauf, wo es wirklich ganz schwierig ist.
Ja, und das Thema Vergebung habe ich mir so überlegt. Weißt, es hat doch gerade jetzt so einen Fall gegeben in den USA von einem Mann, wo der Mörderin von seinem Bruder vergeht. Hast du das mitbekommen? Das ist so berührend. Er hockt dort vor Gericht und sagt dann, dass er gerne möchte, wegen seinem Glauben, sagt er das unter Tränen, dass er gerne möchte ihr vergeben. Und es hat ganz viele andere Sachen noch. Ist jetzt ein bisschen schwierig zu erklären, also wenn ihr das schauen wollt, ich finde es sehr eindrücklich. Ich habe gedacht, vielleicht hast du das auch gesehen. Aber weißt du, so die Überlegung, dass in dem Gericht kann Vergebung passieren. Hast du das auch mal erlebt? Oder so ist, ich meine, das Thema Vergebung steht ja im Raum, oder? Also ich meine, da passiert Unrecht ganz häufig.
Mhm.
Und es wäre so etwas Schönes, es wird Vergebung gesprochen, oder?
Also ich kann natürlich Vergebung nicht sprechen.
Nein, das ist klar.
Nicht,
ja, genau.
Ich bin der, der letztendlich anklagt.
Genau.
Ich kann dazu beitragen, dass Vergebung kann geschehen im Rahmen von einem Strafverfahren, indem ich vor allem dann auch das Auge aufs Opfer habe. Also, und die Schwierigkeit ist in einem Strafverfahren grundsätzlich, dass der Fokus ja beim Beschuldigten liegt. Es geht darum, eine Person anzuweisen, hat sie sich jetzt strafbar gemacht oder nicht.
Mhm.
Und gerade wenn jetzt durch Opfer betroffen sind, ich denke jetzt all die Fälle von häuslicher Gewalt, die ich bei den vielen Jahren schon behandelt habe, oder eben Sexualdelikt oder Delikt gegen Kinder, die passieren, Vernachlässigung, Fürsorge und Erziehungspflicht und so weiter. Ja, dann kommt natürlich die Frage schon auf, wo kann dann eine Vergebung geschehen, wenn jemand so schwer verletzt wird, psychisch oder physisch, an Leib und Leben, davon das Leben lang trägt, oder Angehörige, die jemanden verloren haben, durch ein Delikt, wo eine beschuldigte Person jemanden ums Leben genommen hat oder jemanden schwer verletzt hat. Und ich glaube, Vergebung passiert vermutlich nicht einmal schon im Gerichtssaal rein. Weil dann geht es ja auch wieder, ist der Fokus auf die beschuldigte Person, was darum geht, jetzt verurteilt man die. Ich glaube, Vergebung kann vor allem nachher auch passieren, wenn das Verfahren abgeschlossen ist. Auf der einen Seite einem Opfer natürlich eine Stimme gibt, in dem, dass man jemanden verurteilt, wenn jemand sich strafbar gemacht hat. Und auf der anderen Seite, glaube ich, ist es ganz wichtig für das Opfer, dass es gemerkt, ich werde gehört. Ich werde gehört. Das, was ich erlebt habe, das hat für mich Konsequenzen gehabt, aber es hat auch für die beschuldigte Person eine Konsequenz. Und dass dort irgendwo ein Grundboden gelegt wird, dass letztendlich kann Vergebung geschehen. Die Schwierigkeit ist halt sehr oft, dass das Verfahren abgeschlossen wird und ja, nachher ist das Opfer für sich alleine. Klar, es gibt Opferberatungen und so weiter, die das Opfer unterstützen. Sie werden durch ihre Anwältinnen unterstützt, der Anwalt im Strafverfahren, aber nachher ist es vorbei. Oder?
Genau.
Und das ist schwierig. Ich habe einen Fall erlebt, wenn ich das erzähle. Dort ist es auch leider um eine Vergewaltigung gegangen. Das ist eine junge Frau, ist auf dem Heimweg von einem fremden Mann verfolgt worden bis in ihre Wohnung hinein. Und dann hat sie dort auf schwere Art und Weise dann, misshandelt. Und das ist dann ein relativ langes Strafverfahren geworden. Man hat ihn Gott sei Dank können ausfindig machen. Ist auch verurteilt worden, rechtskräftig. Das ist dann bis vor Obergericht gegangen. Und ich durfte dann das Opfer auch noch mal befragen. Aufgrund von meiner speziellen Ausbildung, die ich habe, jetzt gerade im Rahmen von Befragungstechniken. Und dann ist das Verfahren zu Ende gewesen. Und dann hat mir dann nach Abschluss von dem Verfahren hat mir die Frau von der Opferberatung geschrieben, ob sie meine E-Mail-Adresse dem Opfer weitergeben darf. Sie hat noch eine Frage an mich. Und da habe ich dem dann zugestimmt, ja, selbstverständlich, so sie machen. Und die Frau hat sich dann in einer E-Mail, nach dieser Frage, die ich ihr beantwortet habe, bei mir bedankt und hat dann geschrieben, sie hätte in mir jemanden gehabt, den sie gehört hat. Hm. Und sie hat das während dem Strafverfahren geführt. Das sage jetzt nicht, weil ich mir auf die Schulter klopfen, sondern es soll ein Ausdruck sein, dass kann Vergebung geschehen im Strafverfahren, wenn jemand gehört wird, gerade
genau.
Als Opfer. Und ich glaube, das ist auch eine Aufgabe, die wir als Staatsanwältin und Staatsanwalt haben, dass wir allen Parteien ein Gehör geben, aber insbesondere auch dann, wenn Opfer davon betroffen sind.
Mhm.
Klar, wir sind dann Partei vor Gericht und vertreten dann die Anklage und so, aber ich glaube, es spielt schon eine extreme Rolle, wie wir mit den Parteien umgehen.
Ist das auch der Grund, dass du das machst, die Arbeit, dass du sie so leidenschaftlich machst, weil du den Menschen siehst dahinter?
Ja, ich glaube schon. Also ich glaube, ich sehe wirklich den Menschen in der Strafverfahren. Das ist ja gerade in der Fülle und in der Anzahl von Fällen, die wir dann haben, auch im Kanton Aargau, in anderen Kantonen sicher auch, wir haben momentan eine ganz hohe Falllast.
Sicher? Und, ja, also, okay. Mehr wie früher?
Viel mehr wie früher. Das Verfahren wird komplizierter und so. Ich führe jetzt da nicht näher aus.
Ja.
Aber einfach Zeit sich zu nehmen, denn für den einzelnen Fall wird umso wichtiger. Und dort spielt für mich jetzt mein Glaube schon eine Rolle. Also ich frage dann Gott wirklich, du schau, auf was muss ich jetzt schauen? Zeig mir es. Oder zeig mir jetzt so mehr auf deine Art und dass ich wie ein Gespür bekomme, wo soll ich mich jetzt wirklich reinhängen? Wo ist jetzt wirklich wichtig? Und wo muss man sagen, gut, da ist jetzt ein 0815-Fall, um den Ausdruck mal wieder zu brauchen. Und da kriegen wir jetzt echt nicht rein.
Da und das funktioniert? Also dass du da anknüpfst oben und
ja,
fragst,
das funktioniert
wirklich?
Extrem gut, immer wieder, muss ich staunen darüber. Also, ja. Ich stimme ja auch morgen darauf ein. Also wenn ich zur Arbeit fahre, ich habe nicht so weit zum Arbeiten, ich gehe mit dem Velo und ich habe so einen Gebetsweg mir ja, zurechtgelegt, dass ich einen Teil von meinem Weg zu Fuss gehe, hinter dem Buchberg durch. Und dann steige ich dort ab, dann gehe ich in den Tag rein, bete dort und frage Gott auch, was ist dran? Du siehst, ich könnte Einvernahmen oder muss das noch vorbereiten oder ich habe die Gespräche oder ich muss den Fall jetzt bearbeiten, fertig bringen. Schenke mir die Weisheit, die ich brauche, um das jetzt einfach zu sehen. Oder bete auch für die Menschen, mit denen ich zu tun habe, auch für meine Familie oder andere, so ein Gebetsreigen, den ich dann noch habe. Und dann gehe ich wirklich mit dieser Haltung gehe ich dann ins Büro und denke den Tag dann immer wieder dran natürlich. Aber ich merke, so in den Tag einzusteigen für mich jetzt, andere macht es vielleicht anders, ist für mich schon der Schlüssel auch, um meine Arbeit jeden Tag wieder von neuem zu machen. Und ich gehe wirklich gerne ins Büro. Ich stehe manchmal am Morgen nicht mehr so gerne auf. Ja. Hat mit dem Älterwerden zu tun. Aber nein, ich gehe wirklich gerne arbeiten und wollte mich eigentlich in diesen Fällen widmen, die wichtig sind. Ja.
Mhm. Ja. Das ist mega spannend, wie du deinen Glauben reinnimmst in das komplizierte Themenfeld, weißt du, so, das komplexe Thema, dass du wieder das erlebst, dass das funktioniert, dass du das wieder zusammenbringst, nicht zwei verschiedene Sachen sind.
Nein, ich glaube, das kann es auch gar nicht sein für mich. Also, es ist nicht einfach auf der einen Seite meine Beziehung zu Gott und auf der anderen Seite habe ich jetzt meine Arbeit, sondern mein Leben ist ja geprägt durch meinen Schöpfer, sage ich jetzt, oder? So ein einfach ausgedrückt, oder? Und dann soll er auch Platz haben in meinem Leben und zwar in allen Lebenslagen. Was jetzt ein einfach tönt, natürlich nicht mehr so einfach ist. Und ich denke jetzt auch nicht immer die ganze Zeit dran. Ich bin im Kloster, wo da meine Stunden gebaut macht.
Genau, aber was ich mega spannend finde, ich habe dir im Voraus die Frage gestellt, was fordert dich im Leben am meisten raus? Und dann hast du mir gesagt, ich habe gedacht, jetzt kommt so irgendetwas, weißt du, so Familie, irgendetwas. Und nachher sagst du, also eigentlich am meisten herausfordern tut mich meine Beziehung zu Jesus.
Ja.
Erklär mir das. Ist denn das etwas Strenges?
Nein, das ist überhaupt nicht Strenges. Aber ich, ja, wie soll ich das erklären? Ich glaube, dass Gott sehr interessiert ist an unserem Leben. Darum hat er uns gemacht und geschaffen. Und durch das durch möchte ich eigentlich die Beziehung mit meinem Schöpfer leben. Und ich glaube, durch das, dass Gott Mensch geworden ist, hat er uns ja gezeigt, was er für eine Beziehung mit uns will. Er ist interessiert an uns, er will das Gegenüber haben. Und wenn man schaut, wie Jesus gelebt hat, wie er mit den Menschen umgegangen ist, wem ist er denn begegnet, mit wem ist er alles zusammen gewesen, oder? Hat sich auseinandergesetzt mit den Pharisäern, den Schriftgelehrten, um da hochtheologische Predigten zu halten oder Auseinandersetzungen zu halten. Nein, er hat sich an Bedürftigen zugewendet, oder? Wo wir jetzt verschiedenste Geschichten können durchgehen, was wir da natürlich jetzt nicht machen. Aber ich glaube, wenn man das liest und sieht und spürt, dann kommt so etwas zu mir über, wo ich sage, so prägt mich mein Schöpfer, so prägt mich auch sein Sohn, also Jesus. Und ich glaube, da kann ich mir ganz viel davon abschauen. Aber es ist im Alltag nicht immer einfach, das zu sehen. Aber ich will es immer sehen. Mhm. Oder? Und klar, in dieser Spannung,
genau,
in
bist du schon Beruf, ein bisschen, ja, genau.
Und auf der einen Seite muss jemand strafrechtlich verfolgen, ich muss ihn beschuldigen, auf die Schliche und so weiter. Aber ich habe gemerkt, jetzt für mich rede ich, in dieser Haltung, die ich habe, wenn ich Menschen begegne, egal was sie jetzt angestellt haben, und sie in mir ihnen dürfen spüren, dass ich jemand bin, der ihnen interessiert ist. Logisch, roten Beschuldigten nicht unbedingt mit mir reden. Aber wenn es mir gelingt, in einer Einvernahme der Hörende werden, der zulässt, oder? Und nicht jemand mit 1000 Fragen bombardiert, sondern jemandem Raum geben, dass er sich kann erklären kann, wenn er das will. Er muss ja nichts sagen als Beschuldigter. Aber das merke ich immer wieder, wie mir das dann gelingt. Dass plötzlich jemand anfängt zu reden, wo es eigentlich zuerst gar nichts zu sagen gibt. Oder? Mhm. Ich habe es auch schon gespürt, dass dann die Anwalt hinten dran fast die Tischkante beißt, weil sie merken, der schwätzt jetzt und ich habe doch instruiert, dass er nichts zu sagen und ich führe die Leute nicht, die gehen mir nicht auf den Leim. Aber ich glaube, das ist ein der Schlüssel auch in unserem Beruf. Und ich glaube, es spielt eigentlich nicht mal eine Rolle, was für einen Beruf ausübt. Ich glaube, wenn ich das Interesse an meinem Gegenüber zeige, so wie jetzt du an mir, jetzt in dem Podcast, dann glaube ich, bewegen wir ganz viel. Und dem, dass sich Gott zu mir reden lasse, durch Menschen, durch Begegnungen, gehören nicht Stimmen oben, hallo Christoph, sondern sind ja Begebenheiten, die es gibt, oder Eindrücke, die ich habe.
Hey, aber wie siehst du jetzt, heute, den Misserfolg vor vielen, vielen Jahren, eben die 6 Jahre Studium und dann das Nichtbestehen von der Prüfung, wie schaust du heute auf das zurück?
Das frage ich dann Gott mal, wenn ich im Himmel bin. Nein, Quatsch. Ich glaube, Gott macht mit jedem etwas, hat mit jedem Menschen etwas vor. Und ich meine, unser Leben ist ja auch prägt von Misserfolg. Die einen haben einen grösseren Misserfolg, wo dann wirklich ganz schwierig wird, oder? Das ist klar, wo sie abziehen, wo es fast nicht möglich wird, daraus rauszukommen. Auf der anderen Seite gibt es halt ein bisschen Erfolg, wie ich es jetzt gehabt habe. Aber ich glaube, Gott hat mich schon vorher vorbereitet, mit so Misserfolgen umzugehen. Also, ja, das denke ich mir, oder? Und wenn ich jetzt im Nachhinein schaue, ich meine, ich habe mich ausser damals 1993 für meine erste Stelle nie mehr müssen bewerben. Es sind in all diesen Jahrzehnten, wenn es neue Weichen gestellt wurden, sind immer Leute auf mich gesucht und gesagt, Christoph, schau mal da, würdest du? Mhm. Und das habe ich schon mega krass gefunden, oder? Und dann, dass Gott mich wieder zurückführt, eigentlich in die Strafverfolgung rein, mit meinem Temperament und meinem Charakter finde ich schon noch speziell, oder? Aber ich bin überzeugt davon, dass der Beruf als Staatsanwalt oder auch früher, wo es ja noch anders geheissen hat, Bezirksamt oder stellvertretender Bezirksamt, ist nicht ein Beruf, ist eine Berufung. Und ich glaube, Gott will uns auch ins Leben hineinberufen. Mhm. Und er hat eine Aufgabe für uns. Und ich glaube, wenn wir sie dafür erkennen, in dem, was wir machen, dann machst du den Job eben auch noch, wenn es dir mal stinkt. Also ich habe vorher gesagt, ich gehe immer gerne arbeiten, das mache ich schon auch. Manchmal stinkt es mir natürlich schon auch. Oder sagen, nein, muss ich das wirklich noch machen, oder? Und dann erinnerst du dich daran, hey, ich habe eine Berufung bekommen. Und das meine ich jetzt nicht irgendwie abgehoben oder so, oder wenn das jemand hört, dann was ist das für einen, sondern ich glaube, es hat wirklich damit zu tun, hey, sehe ich mich in dem, was ich ihnen mache, berufen auch von Gott. Mhm. Wenn man an Gott glaubt, natürlich, oder? Ja. Und das spielt keine Rolle, was ich für einen Beruf ausübe. Ob ich jetzt Staatsanwalt bin oder irgendetwas anderes mache in meinem Beruf. Ich glaube, es kommt davon, will ich mich brauchen lassen in meinem Leben hinein? Von Gott?
Weißt du, die Frage, die ich gleich noch habe, die sich mir stellt, ist, wenn du siehst, so viel Leid und so viel Schwieriges, wie bringst du denn das zusammen mit dem Glauben? Weißt du, kannst du das vereinbaren mit dem liebenden Gott, wo dann doch so viel zulässt, wo du da immer wieder siehst und erlebst und liest.
Der Thomas Harry hat, ich meinte, es war ein Buch, das er geschrieben hat, und dort inne meinte ich gelesen zu haben, dass er von der dunklen Seite des Mondes redet. Oder? Der Mond ist ja etwas Phänomenales. Mhm. Er redet sich im Monat um unsere Erde und gleichzeitig einmal um sich selber. Das hat man gesehen, immer die gleiche Seite. Ausser wir sind jetzt so die vier Astronauten, die da reich gesponsert, da eins hinten rumgeflogen sind. Genau. Dann haben sie endlich mal die Rückseite vom Mond gesehen. Und die sehen wir nicht. Und ich vergleiche das so ein bisschen mit dem. Wir sehen nicht alle Seiten von Gott. Sondern Gott hat auch eine Seite, die wir einfach nicht erklären können. Und mit dem wollte ich aber nicht sagen, oh, Gott veranlasst all das Leid, er lässt das Leid alles zu, oder er organisiert sogar. Sondern es zeigt mir, ich kann nicht alles erkennen und ich muss auch nicht alles erklären. Und ich habe, vor zwei Wochen, wo ich Biken hatte, einen Todesfall gehabt, mit einem kleinen Kind. Das heisst, das Kind hat dann noch gelebt. Es ist später gestorben, als ich keine Biken mehr hatte. Darum bin ich auch nicht mehr zuständig. Es war ein Badeunfall. Und dann habe ich nachher auch in meinem Büro mit einer Kollegin darüber geredet, oder? Da kapitulierst du ja nur noch, oder? Mhm. Weil, es war wirklich schwierig, das zu verstehen, warum das jetzt passiert ist. Und dann haben wir auch darüber geredet, oder? Was kann ich denn jetzt noch tun? Und meine Antwort ist, aber ich will nicht verallgemeinern, meine Antwort ist darauf, ich glaube, ich kann mich in solchen Situationen nur noch von Gott heben lassen. Also der freie Fall, den ich dann habe, in dem Leid, den ich immer gesehen, ich glaube, in meinen Augen, in meiner Überzeugung, wenn jemand das auffangen kann, dann ist es er. Ich kann in seine Hand hineinfallen.
Der Christoph Decker hat uns mitgenommen in seinen Beruf, seine Herausforderungen als Staatsanwalt, aber auch sonst hat er uns mitgenommen in seine Welt, in seinen Glauben. Mega spannend. Ich bin auch dankbar für Menschen wie der Christoph, die da so offen und ehrlich aus ihrem Leben erzählen. Und ich finde es so cool, dass du gerne zuhörst und uns dein Ohr schenkst. Wenn du willst, darfst du uns mega gerne auch unterstützen mit einer Spende. ERF Media ist ein Spendenwerk und wir sind darauf angewiesen, dass uns Menschen finanziell mit tragen. Wie du kannst spenden, das erfährst du in unseren Shownotes. Danke dir viel, viel mal. Ich bin Ruth Stutz und wir hören uns bald wieder.
Vis-à-vis. Bei uns erzählen die Menschen ihre Geschichte. Ein Podcast von ERF Media Schweiz.
Herzlich, echt und ungeniert.